Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus!
Heute mit dem Koch des Jahres, Lukas Nagel.
Man muss erst einmal vorgehen, dass man die Heimat wieder wertschätzt.
Im Bootshaus am Traunsee kocht sich der Schörflinger bis ganz nach oben in der Gourmet-Szene und prägt wie kein zweiter die Küche des Salzkammergurts.
Was uns alle verbindet, ist einfach, dass wir die Region besser machen wollen, dass wir uns freier machen wollen.
Robert, heute ist ziemlich früh, wo wir aufnehmen den Podcast, aber es hat einen ganz bestimmten Grund.
Stimmt, Peter. Der Lukas Nagel ist sehr beschäftigt. Herzlich willkommen, Lukas.
Ja, servus. Schön. Der Frühvogel fängt den Bund, würde ich sagen.
Ist das generell so bei dir in deinem Leben? Wann fängt denn der Tag an?
Wenn man was erreichen will, sollte man dann doch auch fleißig sein. Talent hilft nichts. Ne?
Das ist ein guter Start.
Ja, das ist ein guter Start. Mit Thema.
Erste Frage, gibt es eigentlich unter Köchen einen speziellen Gruß?
Dass man sie erkennt, so wie beim Motorradfahren zum Beispiel.
Nein,
weil man hat immer das Gefühl, nicht. Ihr seid untereinander schon Freunde. Aber das
ja, also mittlerweile schon. Also mittlerweile sind Köche Freunde. Früher war es einfach so, dass die Köche, glaube ich, Konkurrenten waren oder sich als Konkurrenten gesehen haben. Aber mittlerweile merkt man einfach, wenn man international als Österreicher oder als Europäer was erreichen will, dann muss man gemeinsam zusammenarbeiten und gemeinsam kann man sich weiterentwickeln. Mhm. Aber einen Gruß wüsste ich eigentlich nicht.
Es wäre super, oder zum Beispiel der rührende Kochtopf oder so.
Nein, eher nicht.
oder einen Griff.
Ja. Wenn es immer so praktisch wäre, also der Kochberuf ist sehr vielfältig, ist nicht nur noch Kochen.
Eben. Was muss man denn
machen? Vor allem in meinem Bereich. Man muss halt auch solche Dinge auf jeden Fall viel machen und können. Man muss seinen Betrieb repräsentieren. Mhm. Ich sage immer, ich bin das Maskottchen. Aber nicht nur, natürlich. Und man muss auch buchhaltungstechnisch oder wirtschaftlich arbeiten können. Sonst überlebt man halt nicht. Ne?
Ja. Aber ein Zitat von dir habe ich gehört, nämlich Gast geben mit allen Sinnen.
Ja, auf jeden Fall. Also das Herz gehört auf jeden Fall dazu. Das ist das Allerwichtigste, würde ich sagen. Also es gibt ja, also Wissen und Können ist natürlich alles toll und wichtig, aber ohne Moral oder ohne Herz ist das eigentlich nichts wert, glaube ich. Bin überzeugt davon.
Mhm. Lehrst du das auch in der Küche?
Versuche ich, ja. Also ich versuche einfach ein bisschen die Freude zu entfachen, indem wir die Mitarbeiter die Stärken versuchen zu fördern. Das ist ein bisschen ein pädagogischer Auftrag, auch vielleicht von den Eltern, wie auch immer. Aber die Stärken versuche ich zu fördern und nicht auf den Schwächen herumzupicken bei meinen Lehrlingen und Köchen. Mhm. Und das hat uns eigentlich sehr weit gebracht. Also ich habe auch vielleicht nicht die stärksten Köche Mitarbeiter oft gehabt, wie uns noch keiner erwähnt hat. Da muss man halt mit dem umgehen, was man hat. Und da haben wir aber wirklich das Maximum rausgehen, die waren toll und haben sie wirklich toll weiterentwickelt. Und wir haben halt dann das gemacht, was wir kennen. Mhm. Also das ist wichtig.
Aber da hat sich auch was getan, oder? Weil früher, also wirklich früher, waren ja Köche als Tyrannen bekannt. Und jetzt ist es so ein Teambuilding, oder?
Ja, es gibt sowohl als auch immer noch, glaube ich, also es ist sicher besser geworden. Also ich glaube, ich kenne jetzt keinen mehr von meinen Freunden auf keinen Fall, der irgendwie herumschreit. Aber natürlich ist es ein spezieller Beruf und eine spezielle Situation. Das heißt, man ist dann schon prädestiniert, oder Leute sind dann schon prädestiniert für diesen Beruf meistens, die den machen. Du hast jetzt wenig Zeit für eine Familie. Das heißt, du musst eigentlich jeden Feiertag oder viele Wochenende arbeiten, weil das Hauptgeschäft ist. Das muss halt irgendwer tun. Es ist heiß meistens, dann kalt, heiß kalt. Also es ist Schwerarbeit. Auch, das muss man schon sagen. Und da dran halt viel dann am Radl vielleicht auch, wie auch immer. Und dann hast du natürlich auch immer die Verfügbarkeit. Früher war es so von Alkohol, also da muss man schon aufpassen. Also das ist schon ein Thema, auch nicht nur in dem Beruf, auch bei Ärzten überall.
Aber tatsächlich, dass man einfach immer irgendwo ein Glas stehen hat. Und
könnte man schon, wenn man selbstständig ist, also ich bin ja an sich nicht selbstständig in meinem Betrieb, glaube ich, es gibt dann immer was zu feiern, Gäste kommen zu einem, weil sie einfach einen schönen Tag einmal im Jahr verbringen mögen, möchten ein Glas mit einem trinken, was ja völlig legitim ist, aber ich halte mich da eigentlich raus und finde ganz gut, dass ich immer heimfahren muss mit dem Auto, das ist eine schöne.
Aber wenn du da mal ganz ehrlich bist, gibt es da irgendwo eine Flasche, wo dann irgendwas Antialkoholisches drinnen ist und du leerst es für dich dann da raus?
Nein, Ehrlichkeit wäre am längsten. Ich sage einfach zu den Gästen, Leute, ich muss nur nach Hause fahren, ich habe 3 Kinder, ich muss morgen wieder arbeiten. Ist ganz nett, dass ihr mir was einladen wollt, aber
ich kann nicht mittrinken.
Ah, tut mir leid, das ist jetzt nicht persönlich nehmen.
Ja, ich kann mitreden, aber nicht mittrinken.
Ja.
Irgendwie haben wir jetzt schon einen Teaser über das ganze Gespräch. gehabt, würde ich sagen. Aber lass uns einmal bei dir persönlich anfangen. Du bist ja aus dem Salzkammergut, du bist am Attersee aufgewachsen. Kennen tut man die als Spitzenkoch am Traunsee drüben im Bootshaus, genau, und auch im die Post.
Die Post machst du auch, gell? Mit. Ja, und jetzt noch was Drittes dann ab Juni, genau.
Können wir über das auch schon reden, ja, heute? Weil ich habe einen Podcast von dir vorher gehört, da hast du gesagt, ich möchte noch nicht zu viel verraten.
Ja, nein,
okay, machen wir dann auch noch. Aber mich interessiert einmal ganz vorweg, wer du eigentlich persönlich bist. Was schätzen würdest du sagen, deine Freunde, deine Familie an dir?
Boah, es ist immer schwierig, über sich selbst zu reden. Da müsste man eigentlich einen anderen fragen.
Man kann ein bisschen kann man, glaube ich, aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, ich bin mit sehr einfachen Dingen zufrieden, sage ich mal. Also privater Natur. Ich fühle mich sehr, sehr, ja, bläst, sage ich mal. Also dass ich da leben darf. Es ist eine sehr schöne Gegend hier. Und vor allem auch, dass ich mein Hobby zum Beruf habe machen können. Also das wünsche ich jedem Kind und vor allem jedem Menschen, dass er das findet, was er wirklich gern macht von Kindheit an, in gewisser Weise. Und ich glaube, da sollte man auch pädagogisch ansetzen. Das ist das Wichtigste. Und ich esse sehr gern, ich trinke sehr gern, ich bin sehr, sehr gerne in Gesellschaft. Auch als Kind habe ich das schon immer als Highlight empfunden, wenn zu Ostern die ganze Familie beieinander war. Und das habe ich einfach als schön empfunden. Und das gute Essen und das Trinken hat mich halt immer begleitet und man wusste es nicht, vielleicht als Kind selber, aber ich habe halt immer schon wahrscheinlich mehr, wie auch immer, geschmeckt oder gerochen. Als Kind habe ich es halt anders vielleicht wahrgenommen. Es war mir einfach immer wichtig und ich war sehr heikel, ich habe nichts gegessen als Kind. Also,
Was hast du dann gegessen? Hat dir das die Mama mal erzählt?
Ja,
mir war es Lammfrischkäse.
Ja, Grießkoch und Frischkäse, also ja. Ungefähr.
Ja, Wahnsinn.
So, ja, ich habe auch überlebt. Also man soll es jetzt nicht so dogmatisch sagen und so tragisch.
Man wird auch groß.
Ja, also generell überall ein bisschen Energie auszunehmen, ein bisschen Ruhe genießen in der Zeit.
Jetzt verbindet uns drei etwas, nämlich wir drei sind alle Schörflinger. Und du hast schon erzählt, du bist gesegnet, dass du hier aufgewachsen bist. Hast du das immer so gesehen oder gab es Zeiten, wo du gesagt hast, ich muss weg?
Ja, ich glaube schon. Man muss erst einmal fortgehen, dass man die Heimat wieder wertschätzt. Als Kind sieht man das auch vielleicht mit anderen Augen, wie auch immer. Also ich bin da in der Volksschule gewesen, war dann eigentlich relativ schnell weg. Ich war dann im Gymnasium in Vöcklabruck. Und habe halt auch Fußball gespielt nebenbei und solche Sachen. Also da ist man eh wenig daheim schon als Kind. Also da, und dann war ich in der Tourismusschule in Badischlau ab 14 und da war ich eigentlich weg von zu Hause.
Aber immer noch im Salzkammergut.
In Badischlau, ja. Und da hat man aber dann doch viel gesehen und ist viel herumgekommen. Ich habe viel gearbeitet nebenbei. Also neben der Schule schon, im Catering und dieses und jenes gemacht. Einfach ein bisschen auch Geld verdient, habe ich immer Zwänge gehabt. Ne?
Wer nicht, ne?
Ja, Zeit und Geld haben wir noch nie gehabt, sagen die Köche. Aber das ist okay, ich brauche ja nicht. Ne? Aber zum Leben hat man es halt dann braucht, als Jugendlicher geraucht, habe ich halt auch früher. Und da geht schon viel drauf. Das habe ich dann quasi dann relativ bald aufgegeben. Nein, aber ich glaube, man muss fortgehen, weil ich glaube, das muss jeder machen. Man muss die Leute raus, richtig rausdrehen. Auch aus dem Elternhaus, glaube ich. In Wirklichkeit, dass man das wertschätzt, dass man wieder heimkommt.
Was schätzt du am Attersee, an deiner ursprünglichen Heimat?
Und wieder Heimat, muss man sagen.
Ja, wieder, genau. Ich schätze, dass es sehr zentral gelegen ist. Für mich ist es wirklich der Mittelpunkt, sage ich mal, von meinem Lebensumfeld. Ich sage mal, ich bin in 2 Stunden in Wien, nicht einmal eigentlich. Ich bin in, ob ich mit dem Zug oder mit dem Auto fahre, ist egal. Ich bin in 2 Stunden in München, ich bin nicht einmal in 1 Stunde in Salzburg und in Linz. Also das ist für mich wirklich ein toller Ballungsraum, wo ich sage, wow, wir können jeden erdenklichen Sport bei uns in Österreich machen oder da vor allem auch im Salzkammergut, man kann klettern gehen, man kann Radl fahren gehen, schwimmen, Skifahren, alles. Also es ist wirklich eine wahnsinnig schöne Gegend, das wertschätzen viele Leute vielleicht gar nicht. Ja. Muss man vielleicht mal die Glotze ausmachen und dann rausgehen.
Schau nicht mich an.
ja, und es ist halt sehr schön, also ich kann zu Fuß zum See runtergehen und reinhupfen.
Machst du das auch?
Ja, doch schon. Meistens am Abend. Am liebsten am Abend. Wir haben einen Sonnenuntergang da in Schörfling auf der Ostseite, was ich sehr wertschätze.
Auf der richtigen Seite? Nein. Der Sonnenuntergang auf der richtigen Seite.
Ich bin ja gerne in Litzelberg drüben, ist ja ein wunderschöner Badeplatz. Es ist egal, wo man ist. Und der Attersee ist natürlich wahnsinnig schön. Mhm. Also muss man schon sagen, ich muss auch ehrlich zugeben, je südlicher runter, desto schöner wird der Attersee. Muss ich schon sagen.
Alpiner?
Ja, es ist gern. Einfach auch, ja, es ist auch ganz anders. Mhm. Es ist sehr vielfältig. Und,
ja. Bleiben wir noch kurz beim Attersee. Verrat uns deinen Lieblingsplatz.
Mit Kindern auf jeden Fall Litzelberg ist wirklich zum Baden echt toll und kann man rumfahren mit dem Radl oder mit dem Auto natürlich auch, aber kann man sich dann eigentlich kann man den ganzen Tag verbringen, nimmt man sich ein bisschen ein kleines Landpaket mit und fertig. Also solche Plätze müssen bewahrt bleiben, öffentliche Plätze, bin ich ganz dafür, dass es auch Zugang gibt, wo man nicht wirklich was zahlen muss und wo man als Einheimischer nur hingehen kann. Sonnenuntergang, ein schöner Schörfling, das ist schon sehr schön. Vielleicht eine Flasche Wein mitnehmen mit der Freundin, das ist ziemlich lässig.
Oh. Wo würdest du denn da hinsetzen? Ja, schöner am Steg?
Am Steg, ja. Oder ein Spritzerdringer hierbei, ist ja okay. Also die einfachen Dinge sind die schönen. Mhm. Oder ja, es gibt so viele schöne Platzeln, auch in Unterach, in Nussdorf ist sehr schön. Der Garberg. Also und natürlich der Hevelberg ist eigentlich auch sehr ein schöner Platz, muss ich schon sagen. Ja.
Unterbewertet fast ein bisschen, gell?
Ja.
Du bist so schnell oben.
Ja, vor allem kann man von der Haustür eigentlich weggehen und aufgehen. Ja.
Du hast vorher gesagt, in Schörfling oder am Attersee schauen da die Leute manchmal in den Einkaufswagen. Finde ich sehr spannend. Lass uns einmal in dein Lunchpaket beim Baden reinschauen. Was nimmst du denn mit für dich und deine Familie? Was ist da drinnen?
Durch, im Endeffekt versuche ich das zu leben, was wir in der Arbeit tun. Die Saison und die Region gibt uns eigentlich vor, was es gibt. Aber auch die, also Kochen ist immer nicht nur Terroir. Das Terroir beinhaltet natürlich das Wetter, die Geografie, die Umgebung, sondern auch Persönlichkeit. Mhm. Also das heißt, derjenige, der das macht, soll unbedingt seine Persönlichkeit mit einfließen lassen, meines Erachtens nach auch zu Hause. Mhm. Das heißt, oft hast du einfach Bock auf irgendwas anderes, auf irgendwie auf Fernweh hat man oft einmal, oder? Dann kann man das natürlich auch mit einfließen lassen, da kann man sich einmal selber einen Hummus oder irgendwie Erbsengurkamole mache ich gerne. Ich würde jetzt kein Avocado kaufen, ganz ehrlich. Aber irgendwas, ein wenig Brot, gehört fast immer dazu in Österreich, würde ich sagen. Mhm. Gutes Brot, am besten ausgebacken oder vom guten Bäcker, was zum Eintauchen. Ja, ein bisschen Gemüse, vielleicht ein weicher Fisch oder ein Sandwich.
Man. Also nicht allzu fancy, aber nein, super
das
Sachen.
Das kann auch mein Leberkassel müssen, ist auch okay.
Ich würde auch was sagen.
Es ist nichts, es ist, ich glaube,
solange es vom Johannes ist, passt ja. Ne?
Das auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, solange ein Arzt hat einmal zu mir gesagt, das ist eigentlich völlig egal, was man isst, wenn man es auch wieder verbrennt. Und ich glaube, wenn man rund um einen Attersee einmal radelt und dann sind sie zwei Leberkassümmen und eine halbe Bier dazu reinhaut, ist es völlig wurscht, weil das verduftet im Nichts. Ja. Mhm. Und so glaube ich das auch, dass man vielleicht oft einmal ein wenig Emotion aus diesen Diskussionen rausnehmen sollte, sondern man muss einfach alles mit Freude machen, ist meine Überzeugung. Also ich kann einmal irgendwas Unvernünftiges essen, wie ein Leberkassem, wenn es gern mit Freude ist und wenn ich dann vielleicht wieder mal sporteln tue oder sonst was gleich hinten noch. Also okay. Das muss ich das ganze Leben bestimmen. Ja.
Jetzt reißt sich natürlich beruflich auch, also zwischen den Seen, Attersee und Traunsee. Wie würdest du da den Unterschied beschreiben?
Naja, der Traunsee ist fast ein bisschen urbaner. Der Attersee ist dann, obwohl er größer ist, schon ländlicher. Wir haben nicht wirklich eine Stadt hier am Attersee. Vielleicht fehlt das auch touristisch gesehen. Es gibt auch nicht unbedingt so diesen Leitbetrieb am Attersee, wo man sagt, jetzt hohes Niveau, berühmt oder bekannt, so wie es früher der Hype eigentlich war.
Stimmt,
also absolut. Eigentlich war es schon der Hype. Ich meine, der Eichinger darf man nicht vergessen, das ist ein großartiger Betrieb in Nussdorf am Attersee. Rackinger, es gibt natürlich viel, wird es gar keinen irgendwie vergessen oder so. Es gibt schon tolle Betriebe, aber es gibt wenig Beherbergungsbetriebe, sage ich mal, in dem Stil oder wenig berühmte, sage ich mal. Und das braucht es aber dann doch, um einen Impuls in einer Region zu setzen. Das war ja bei uns, wie ich da drüben 2012 am Traunsee angefangen habe, im Seehotel auch nicht wirklich so. Es war halt ein schönes Hotel mit einer schönen Lage, Standardküche, wenn überhaupt. Und das wollte halt der Wolfgang Gröller und die Monika Gröller ändern. Und
War das die Vision, wie sie dich geholt haben?
Ja, im Endeffekt schon. Also, dass man einfach, okay, wir haben nicht gewusst, was passiert, was machen wir, aber wir wollen für gute Qualität stehen. Das war die einzige Prämisse im Endeffekt. Wir wollen keinen Scheiß kochen, wir wollen gute Sachen kochen. Mhm. Und dass das dann regional ist und dass man keinen Meeresfisch kochen, und das ist dann natürlich alles von meiner Person eigentlich gekommen. Also, im Endeffekt, von der persönlichen Seite, wo ich mir dann dachte, das macht ja gar keinen Sinn, man braucht Alleinstellungsmerkmale als Koch. Warum soll ich jetzt die tausendste gute Gänseleberterrine machen, auch wenn es wahrscheinlich kann, wenn es 999 bessere in Frankreich gibt. Ja? Mhm. Und was denkt sich der Franzose, der Amerikaner, der Engländer, wenn der da herkommt, wie schmeckt er die Region? Was ist ein Leberschädel viel gescheiter? Oder ein Barsch aus dem See, aus der Lude mehr als Frankreich?
Ja? Also. War das damals noch sehr innovativ? Weil ich würde sagen, die Regionalität nicht nur der Zutaten, sondern auch der Zubereitung vielleicht. Das ist schon das, was die Küche mittlerweile prägt. Aber war es damals was Neues, wie ihr damit gestartet habt?
Nicht unbedingt. Also ich habe ja da im Steirack vorher in Wien gearbeitet, und es gibt schon viele andere Betriebe, die das auch gut betrieben haben. Aber ehrlicherweise ist die Regionalität, wie sie meistens betrieben wird, extrem oberflächlich. Mhm. Also wirklich extrem oberflächlich. Es ist leider, es geht nicht ins Detail, und die Leute bedenken so viel. Nicht, ja? Mhm. Und wir machen das wirklich, bei uns geht es ins Detail, auch wenn es der Gast vielleicht oft gar nicht mitkriegt. Aber ich weiß sogar, was die Hühner gefüttert bekommen. Und dass das Futter aus der Gegend ist von meinem Händelbauer, wo wir die Eier herkriegen. Und um das geht es. Also zum Beispiel 90% von den Bio-Eier in Österreich werden ja auch mit irgendeinem Sojakraftel aus Südamerika gefordert. Ja. Also ich bin ja nicht gegen Dinge aus Südamerika oder aus Amerika oder sonst was. Aber für mich ergibt das keinen Sinn. Ja. Also dass man das Huhn sollte ja dann zum Beispiel trotzdem auch das fressen, was es da gibt. Und ja, das bringt uns auch es bringt uns auch viele Probleme eben mit. Es geht um Diversität auch beim Essen, es geht um Sortenvielfalt, sei es beim Gemüse, beim Fleisch, Geflügel, beim Fisch. Sortenvielfalt und Diversität ist die Zukunft, nicht nur beim Menschen.
Aber jetzt sind wir tief in der Philosophie drinnen, die ihr am Traunsee drüben fährt. Ich stelle mir immer die Frage, wenn das so tief geht, deine Überzeugungen, wie findet man Partner dafür? Gibt es die Partner oder kreiert man die Partner?
Ja, sowohl das heißt,
geht man zu einem Bauern und sagt dem, hey, ich brauche was von dir, aber ich würde es gerne auf die und die Art haben.
Nein, das funktioniert nicht. Also der Bauer muss von Haus aus schon mal selbst überzeugt sein von einem Lebensstil, dass er was ändern möchte. Also ich glaube, was uns alle verbindet, ist einfach, dass wir die Region besser machen wollen, dass wir uns freier machen wollen auch. Also es gibt eine gewisse Freiheit auch in der Sicherheit. Also zum Beispiel in der Pandemie war mir das eigentlich völlig egal, wie da irgendwie kein Frittierfett und Öl mehr gegeben hat, weil ich einfach das Öl aus dem Mühlviertel kaufe schon seit Jahren, und ich kaufe das von einem Bauernverbund, also Mühlviertler Öl heißt das, die produzieren das, und mir war das egal, und der Preis ist bei mir auch nicht so gestiegen wie bei den anderen. Ja? Also das heißt, ich übernehme selbst Verantwortung für meine Lebensmittel, ich kenne das Gesicht hinter dem Lebensmittel, und der Bauer muss auch hinter dem stehen, was er macht. Also ich kann jetzt nicht zu einem Bauern gehen, der konventionell arbeitet, und sagen, hey, du darfst die Erdäpfel jetzt nicht spritzen oder sonst, das wird nicht funktionieren. Ne? Und es kommen, am Anfang bin ich auf die Bauern eben zugegangen, auf Biobauern, habe mir schon gegoogelt und habe geschaut, bei Bio Austria, was gibt es eigentlich in Oberösterreich oder was gibt es in der Gegend? Und wir kaufen halt dann doch vorwiegend Bio. Nicht nur, aber vorwiegend. Und am Ende des Tages entscheidet immer die Qualität, egal ob regional, Bio oder sonst was. Ja. Und jetzt mittlerweile kommen schon die Leute und sagen, hey, ich baue Ingwer an im Cremstall. Also es ist extrem cool. Also,
tatsächlich.
Ja, es ist echt toll.
Also, aber so ein Netzwerk aufzubauen bedeutet auch Zeit haben, oder?
Ja, und ich bin der Meinung, das missachten viele Köche oder beachten die Köche zu wenig heutzutage. Also die, gerade die nicht selbstständig sind, die hupfen alle 3-4 Jahre zu einem anderen Betrieb. Um sowas aufzubauen, braucht es eigentlich Jahrzehnte. Also ich bin jetzt 13 Jahre am Traunsee, und wir haben mittlerweile ein Netzwerk von 70, 80 Lieferanten und Freunden und Bekannten. Und der eine macht halt nur, da kaufe ich nur die Linsen. Beim anderen habe ich das Kernöl oder was auch immer. Also es ist natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung oft. Aber du gehst einfach tief in die Materie, du spürst es, du weißt, wann was wirklich Saison hat. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da selber als Koch, dass man dann am Anfang vielleicht gar nicht mehr gewusst hat, wann sind jetzt eigentlich die Kirschen. Was bei uns, also weißt du dann irgendwie die ärgsten Kirschen aus Italien kriegst oder sonst was. Ja, und ich glaube, wir müssen uns mehr mit der Natur verbinden. Alle Menschen wieder. Das ist wirklich, und ich brauche kein Spargelfeld beheizen, nur dass ich 2 Wochen früher kriege. Also es ist wirklich einfach mit der Natur verbinden, ein bisschen gelassen sich zurücklehnen. Und wenn es zum Muttertag halt keine Erdbeeren gibt, dann gibt es vielleicht halt noch keine. Ja,
wie viel Lebensmittel kriegst du wirklich aus dem Salzkammergut? Ich meine, der Vorteil ist, dass es 3 Bundesländer betrifft. Also
ja, das Kernöl aus der Steiermark. Ehrlicherweise, das Gemüse ist eher weniger aus dem Salzkammergut. Also das Salzkammergut ist ja sehr schroff, sage ich mal, See, Berge, Wald. Das Gemüse habe ich den Großteil aus Niederneukirchen und aus dem Kremstal. Da habe ich ein paar Bauern. Hauptsächlich die Gabriele Wild-Obermeier Biohof in Niederneukirchen. Und das kriege ich 1-2 Mal in der Woche dann sozusagen geliefert. Und da kann ich sozusagen von der Wurzel bis zur Blüte alle Stadien sozusagen bestimmen. Wenn ich jetzt sage, ich brauche den Brokkoli, aber den zweiten Trieb ausgewachsen, dann kriege ich den. Oder kriege ich den an. Wir müssen natürlich viel reden miteinander. Ich muss viel hinfahren, ich muss mir das anschauen.
Es ist das ein schöner Teil deiner Arbeit?
Ja, ich finde alle Teile schön. Also nein, eigentlich gibt es wenig, was ich nicht gern mache in meiner Arbeit.
Aber du hast es ja, entschuldige, du hast es ja dann so perfektioniert, dass du bei Dingen, die du wahrscheinlich eher selten in der Region findest, sie selber produziert hast, wie Sojasauce, Fischsauce, Miso-Paste, oder?
Ja, es war mir natürlich ein Dorn im Auge, dass man erstens einmal, wenn man irgendwas Cooles macht aus regionalen biologischen Lebensmitteln, dass man dann irgendwo Sojasauce aus China drüber kippt oder aus, was weiß ich, wusste nicht weißt, wie ist es hergestellt. Selbst wenn da biologisch oben steht, ganz ehrlich, wir wissen alle die Zustände, wie es dort ist. Also will kein Mensch, ja. Und da haben wir gedacht, na, das kann es ja nicht sein. Das war ein Zugang. Der andere Zugang war das, ich wollte immer, also das war schon 2008 oder 2007, habe ich schon immer geträumt, ein wenig von einem heimischen Sushi. Also das ist so die erste Welle gekommen mit echt extrem schlechter Qualität an Sushi in Wirklichkeit. Aber trotzdem, man sieht das Potenzial gleich als Koch auch von einem Gericht oder von einem Lebensmittel. Also so Sushi in Nigeria habe ich schon gewusst, okay, boah, das ist ein mega, mega Potenzial, das wird in die Mitte der Gesellschaft kommen. Ist es ja mittlerweile. Und das selber zu machen, 100%. Nicht nur der Fisch, das war eigentlich relativ leicht, sage ich mal. Dass man, na, relativ leicht, da geht es um Schneidetechnik, ist ganz schwierig, aber trotzdem, Fisch ist da. Der Reis mittlerweile auch. Qualität wird, ist noch nicht so perfekt, aber es wird. Bin überzeugt davon. Man kann es aber auch mit Erdäpfeln machen. Wir machen zum Beispiel aktuell im Menü gerade Erdäpfel-Nigiri, geriebene Kartoffeln gedämpft. Und dann eben die Sojasauce, die Miso-Paste, Sake, die ganze japanische Bandbreite sozusagen braucht es eigentlich in Wirklichkeit. Und Japan ist so spannend. Das war so lange von der Welt abgeschnitten, 400 Jahre eigentlich, vom 16. Jahrhundert weg, vom 17. Jahrhundert weg bis ins 19. Jahrhundert hinein oder eigentlich Ende 19. Jahrhundert, dass das eigentlich so ein eigener Planet ist. Und fasziniert mich. Und das war natürlich naheliegend. Wir arbeiten direkt am Wasser mit Fisch, viel roher Fisch heutzutage. Dann ist es naheliegend, dass man eben solche Sachen auch macht.
Aber das ist schon, also man sieht das, wenn man dir folgt auf Social Media, nach Japan ziehst du immer wieder. Hast du da dort Inspiration? Lernst du dort Sachen?
Ja, natürlich.
Das heißt, du gehst da wirklich aber es ist wieder in die Lehre?
Nein, ich habe immer so viel gearbeitet, dass ich als ganz junger, wie wir noch keine Kinder gehabt haben, eigentlich nie so dieses Backpacking gemacht habe. Und irgendwie habe ich schon das Bedürfnis gehabt, das auch mal zu machen. Und ich habe eine tolle Familie und vor allem eine umso tollere Frau, also muss ich schon auch dazu sagen. Und sie hat irgendwann einmal gesagt, die waren einfach auch müde. Irgendwann einmal nach ein paar Jahren, wenn du zu viel arbeitest, zu intensiv, dann bist du einfach armiert und bist zu gar. Und dann hat sie gesagt, du fährst jetzt mal einen Monat fort, ich brauche dich nicht, ich schaffe das alle. Aber dann habe ich gedacht, boah, echt jetzt? Das ist so,
ja, passt. Das passiert okay. Nicht jedem.
Ja, cool. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, passt, ich fahre nach Japan ganz allein. Es war dann eigentlich toll. Es war das erste Mal, wie ich dort war. Und da war ich dann eigentlich einen Monat in Japan und bin halt wirklich auch mit dem Rucksack gereist und habe halt ein paar Sachen, ich habe da auch was beruflich zum tun gehabt, war da eingeladen. Und dann habe ich das halt sozusagen rundherum gebastelt, meine Reise. Und bin halt wirklich ins Blaue ein bisschen gefahren und zu die Leute wirklich, also off the tracks. Und da lernt man viel, da sieht man viel. von der Kultur her. Es muss ja nicht immer nur das Essen sein. Es ist einfach auch, Essen ist ja die Basis jeder Kultur. Das vergessen wir, oder nicht nur Essen, aber die Lebensmittel. Kultur kommt ja vom Land bestellen, also Kultura, und das kommt aus dem Griechischen. Ne? Und das ist immer die Basis, das vergessen wir alle und das sieht man ja dann einfach auch die Kultur von der Basis her. Ja, das ist inspirierend, auf jeden Fall. Mhm. Aber es war nicht so, dass ich muss das jetzt lernen. Ich fahre jetzt nach Japan und ich muss das lernen, ich muss das sehen. Nein. Und ich habe natürlich auch beruflich mit der eigenen Firma, mit Victor und Christine, habe ich eben die Louis Fermenta GmbH gegründet und da haben wir einen Partner in Osaka, den haben wir besucht und dann einfach auch noch ein paar so Geschichten, die man sich dann einfach anschauen muss. Wir haben da einen Vertrieb für Edelschimmel, für europaweit einen exklusiv.
Bist du ein neugieriger Mensch, würdest du sagen?
ja, schon. Ja, jetzt denke ich
mal. Wie bewahrt man sich das, würdest du sagen? Wie bewahrt man sich so eine kindliche Neugier über so viele erfolgreiche Berufsjahre, die du jetzt doch schon hinter dir hast? Weil es geht ja immer noch weiter.
Ja, natürlich. Also dieser kindliche Spieltrieb und diese Freude müssen wir uns alle bewahren. Mhm. Ich glaube, einfach einmal ein bisschen unvernünftig. Ich meine, ich war ja Rotzbur. Also unvernünftig sein hin und wieder ist schon auch ganz gut. Oder einfach einmal Dinge zu tun, die vielleicht nicht wirtschaftlich relevant sind. Ja. Oder einfach
wie einen Podcast machen zum Beispiel.
Ja, es ist großartig, auf jeden Fall. Oder Sojasauce oder Fischsoße zu bauen. Ich meine, ganz ehrlich, das schmeckt kein Mensch den Unterschied, ob ich jetzt eine hochwertige Colatura oder Litschi aus Süditalien kaufe oder ob ich mir das selber brauche. Das ist ja, also es schmeckt kein Mensch wahrscheinlich einen Unterschied. Ja? Aber da geht es ja nicht um das. Es geht um das, dass man wissen will, wie funktioniert das. Und so ist eine Firma entstanden. Mhm. Am Ende des Tages. Mhm. Also das ist schon wichtig. Ja. Und einfach die Freiheit, die Gaudi, eine Freude daran zu haben. Das vermisse ich ein bisschen in unserer Gesellschaft, dass die Leute eigentlich wegen der Kohle arbeiten gehen und nicht wegen der Freude. Mhm. Wir müssen das wieder im Mittelpunkt drücken, weil sonst haben wir wirklich ein Problem in Europa, glaube ich. Mhm. Es geht nicht nur um Effizienz und um Geld, es geht vor allem um Freude, ein Beruf ist ja eine Berufung, sollte eine Berufung sein, dass man sie ausdrückt.
Wie kriegst du das hin, dass du das deinen drei Kindern beibringst?
Ich glaube, grundsätzlich muss man mal sehr, sehr schon tolerant sein und vielleicht mutig als Elternteil, dass man das zulässt, was Kinder machen möchten. Ich glaube, man soll die Kinder nicht reinreden. Man soll vielleicht ein bisschen aufmerksam sein und schauen, was für Talente gibt es und was haben sie. Und wenn er halt nur blädelt oder was auch immer, dann hat er auch irgendein gewisses Talent. Vielleicht kann er gut reden oder wie auch immer.
Und schon wieder Comedian.
Ja, also, ja, man muss die Kinder aber auch beibringen, dass nichts von selber geht. Also ich habe oft das Gefühl, heutzutage auch bei jungen Menschen, die sich als Lehrling bei mir bewerben, dass sie glauben, das Wissen fällt herunter. Und es fällt einer irgendwie zu. Also Wissen muss man sich immer selbst erarbeiten. Mhm. Das ist was in einem heraus entsteht, dadurch, dass ich es mehrfach wiederhole, dass ich es lerne, dass ich auch Freude dran habe, dass ich das über die Freude vielleicht lerne. Ja. Und das ist nicht was ich kriege von meinem Lehrherrn. Mhm. Also jemand, der bei mir lernt, der muss selbst am meisten tun dafür. Mhm. Das muss man auch die Kinder sagen, glaube ich. Dass man auch neben Talent und neben Freude an der Arbeit, dass man auch fleißig sein muss. Es ist auch eine Tugend, die unsere Kultur immer ausgemacht hat. Also Fleiß ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich was gern mache, dann bin ich eh fleißig. Also wenn ich zum Beispiel einen schönen Garten haben will, dann bin ich der fleißigste Gärtner und mir tut nichts weh, oder vielleicht tut mir alles weh, aber ich fühle mich glücklich danach.
Das stimmt.
Wenn ich im Garten ein Bier trinke nachher, wenn ich 10 Stunden gegattelt habe und herumgraben habe.
Ich liebe den Spruch, in jedem Kind steckt ein Talent, man muss es nur entdecken. Ja. Ich glaube, das ist sicherlich eine der Weisheiten, die einem da zum Ziel bringt. Aber wie ist es bei der Ernährung mit den Kindern? Wie entwickelst du den Geschmack bei deinen Kindern? Weil es gibt ja vieles, was Kinder nicht essen. Wir waren ja selber so, du hast das auch gesagt, du hast kaum was gegessen.
Was war es bei dir übrigens?
Also alles, was rot war, war gestrichen.
Wirklich?
Karotten, Tomaten, nichts angerührt. Ja.
Ich war das Kaffiol zum Beispiel. Das habe ich, glaube ich, erst vor 2 Jahren wieder entdeckt.
Ja, am Ende des Tages muss man vielleicht sich auch fragen, ob es nicht einfach wirklich nicht gut war. Also es ist so, meine Mama kocht zum Beispiel hervorragend, ja. wirklich sehr, sehr gut. Nicht nur die Mutter, auch die Großeltern haben großartig gekocht, der Onkel sowieso, alle möglich. Also wirklich, Essen war immer hat immer einen hohen Stellenwert in der Familie gehabt. Aber zum Beispiel habe ich auch nie dieses Gemüserisotto von meiner Mutter mengen. Das war einfach auch nicht gut, wenn ich es im Nachhinein betrachte. Das hat es einfach nicht können. Also,
hat es gestrichen mittlerweile?
Ja, ja, Gott sei Dank. Ja. Ich habe es schon gelernt, das Risotto. Aber ich habe auch viel von der Mama gelernt. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Also es muss am Ende des Tages einfach gut schmecken und Kinder schmecken sehr sensibel, viel sensibler als Erwachsene. Und oft ist es auch zu kompliziert für Kinder, glaube ich. Ja. Meine Kinder lieben das einfach. Butterbrot, sie mögen Schnittlauch, sie mögen ein gekochtes Ei. Natürlich lieben sie Wurstsemmel oder Schinkensemmel auch mal. Ja. Aber sie mögen auch Gemüse. Wenn es einfach ist. Ein Brezelkaffee zum Beispiel mögen sie sehr, sehr gern. Mhm. Ich glaube, die Einfachheit ist oft einmal simple is king. Vielleicht liegt es an dem. Aber natürlich, Kinder müssen auch geschmacklich gebildet werden. Und da sind natürlich die Eltern sehr stark gefordert. Es ist schwierig, wenn die Eltern selber nicht wissen, was gut ist. Aber auch kehrt das ehrlicherweise von oben herab, von der Gesetzgeber herab, kehrt das integriert in die Schule. Mhm. Ganz einfach. Also Kinder müssen wieder selbst Verantwortung übernehmen. Essen sollte als etwas gesehen werden als Prävention oder als Vorbeugung gegen Krankheiten. Wir würden uns Milliarden an Euros sparen im Gesundheitssystem, wenn die Leute mal gescheit essen würden. Wenn sie wissen würden, dass man vielleicht am besten wirklich nur Wasser trinkt und Tee. Und das ist, meine Kinder trinken nur Wasser. Hin wieder mein Apfelsaft, aber das ist zum Beispiel auch das Thema, ja, Trinken und so. Also da muss man wirklich ansetzen, muss man bewusstseinsbildend arbeiten, aber auch mit Genuss, immer mit Genuss, weil ich glaube, wenn man mit einem erhobenen Zeigefinger durch die Schule rennt, dann würden die Kinder sofort was anderes nehmen. Aber man könnte zum Beispiel am Fußballplatz, wie mein Vater schon öfters gesagt hat, zum Beispiel einfach die ganzen Gummiwürst und alles einmal streichen und lieber einen gescheiten Punkt machen oder einen Kuchen machen, das lieben die Kinder genauso. Und es war gescheiter. Also wir müssen ein bisschen weg von der industriellen Ernährung. Das ist, glaube ich, natürlich muss es sein am Ende des Tages.
Glaubst du, haben wir das verlernt als Gesellschaft? Haben wir das schon mal gekonnt?
Ja, oder haben die Menschen das früher besser? Das ist sehr, sehr lange her. Also es war ja nicht immer so, dass wir uns mit dem beschäftigen haben können. Also es hat ja die Zeiten gegeben, wo man einfach satt sein musste. Da hat man aber auch noch anders gearbeitet, körperlicher. Und dadurch hat man wahrscheinlich weniger Probleme damit gehabt. Da war es eigentlich wurscht. Wie gesagt, ich glaube, der Mensch ist wie eine Sau, am Black gesagt, aber du vertragst mehr, als man glaubt. Also man kann auch viel Kaffee natürlich essen. Aber ich glaube, vor dem Krieg war es schon ganz anders, auf jeden Fall. Also es war nicht alles besser. Also ich glaube, dass die industrielle Landwirtschaft sicher die Ernährungssicherheit ein bisschen verbessert hat auf der Welt. Aber es hat uns genauso diese Probleme gebracht. Auf der Welt. Also zugleich. Und da müssen wir jetzt echt gegensteuern. Und das ist halt einfach, es geht uns alle was an. Also ob Gift gespritzt wird am Feld, da geht es um Diversität, da geht es um Unverträglichkeiten, da geht es um Allergien. Also das hängt sicher alles zusammen.
Mittlerweile schon. Jetzt sind wir im Salzkammergut und da steckt ja schon das Salz drinnen. Wir wissen alle, wie wichtig Salz sozusagen für die Küche ist, aber du warst ja selbst einmal, glaube ich, im Salzbergwerk. Wie gefährlich ist ein Salz für die Küche?
Ja, also zu viel ist immer ein Thema. Also es ist Lebensmittel, die industriell verarbeiteten Lebensmittel sind immer ein bisschen salziger, ein bisschen zuckerhaltiger, es ist ein bisschen Zitronensäure drin, dieses und jenes, damit es haltbar ist. Ja. Es ist natürlich auch sinnvoll, dass nicht immer alles gleich kaputt wird, ja. Aber das Problem ist halt einfach, dass zu viel Salz definitiv nicht gesund ist. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass man schon ordentlich salzen muss. Also es muss schon noch was schmecken auch. Aber es kommt halt auch immer darauf an, wie und in was für einer Konzentration und ob es schmeckt oder nicht, ob es merkt oder nicht. Oft merkt man gar nicht, wie viel Zucker oder so jetzt in einem Lebensmittel
ist. Wie war es Ihnen, sich das anzuschauen im Salzbergwerk?
Ja, ist sehr spannend. Also im Endeffekt 99,9% des Salzes in Österreich, produziertes Salz, ist eigentlich aus der Sohle gewonnen. Das heißt, es wird Wasser in den Berg reingespritzt und diese salzhaltige Lösung nennt man Sole und die wird dann in die Saline gebracht und dort wird sie gekocht und auch geklärt und sozusagen gebleicht, auch doch in Wirklichkeit. Und ja, also es war mal lieber, wenn es mehr ausgebrochen wäre, aber die Arbeit ist gigantisch. Also da müssen wir wirklich mit der Hand oder mit dem Bagger dann reinfahren. Ob das dann nachhaltig ist, ist die andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall ein schöneres und ein saubereres Salz mittlerweile als ein Meersalz, wo wir doch alle wissen, wie verschmutzt die Meere alle sind mittlerweile. Also würde ich einmal behaupten. Allerdings, es gibt natürlich grobes Meersalz, also das Maldonsalz ist immer noch mein Favorite.
Meins auch.
Es ist einfach von der Körnung her mittlerweile immer noch unerreicht. Es gibt wohl ein Pfannensalz aus Österreich, wo es gesiedet wird bei niedrigerer Temperatur und dadurch flockt es auch so aus wie eine Pyramide eben. Aber es ist ein bisschen fester von der Konsistenz. Die Temperatur ist wahrscheinlich noch zu hoch. Ich war da ein bisschen da involviert bei der Saline noch. Aber es wird auf jeden Fall.
Gibt es das noch für dich, dass du irgendwas versalzt?
Ja.
Zu viel Salz?
Naja, schon, ja.
Aber du weißt doch, wie man gegenarbeitet.
Ja, ist schwierig. Also wenn was versalzen ist, ist es echt schwierig. Darum empfehle ich immer, gerade bei Suppen oder Soßen, eine Prise Salz am Anfang ist wichtig, gerade bei einer Suppe. Also eine Suppe muss wirklich auch von Anfang an schon gesalzen sein. Man muss sich schon auch ein bisschen an die Proportionen halten. Ja? Das empfehle ich. Dass man sagt, erstens einmal vielleicht noch ein Rezept arbeiten. Also da kann man echt die Klassiker empfehlen. Plakutta Wagner ist immer gut. Ist ein tolles Kochbuch. Und vielleicht dann nachher nochmal abschmecken. Also bei uns in der Küche wird alles abgeschmeckt, final nochmal. Es wird alles gekostet, es wird nochmal drüber geschaut, aber es vielleicht schon fertig ist, nochmal gekostet. Und
bist du der das letzte Mal kostet, ja, oder macht das dein Team auch?
Nein, ich koste jeden Tag alles. Also im Endeffekt wird das schon alles abgenommen von mir. Ich kann ja nicht alles selber kochen, ist auch sinnlos. Also man muss ja abgeben können. Im Endeffekt im Betrieb habe ich über 40, fast 50 Mitarbeiter in der Küche mit Spüler und Küchenhilfe und Lehrlinge. Und das ist natürlich ein großer Betrieb, auf drei Restaurants aufteilt. Muss man abgeben können. Ne? Aber ich schmecke alles ab. Ja.
Du schmeckst alles ab.
Und ich gebe halt die Richtung vor.
Als Koch ist man ja nicht nur der, der das Essen macht, Stichwort Team, sondern im Prinzip ist man Lehrmeister, Antreiber, Mentor wahrscheinlich ein Stück weit. Wo lernt man das? Weil nur weil man Koch ist, ist man ja nicht automatisch ein guter Lehrer.
Nein, auf keinen Fall. Das ist ja, glaube ich, das Grundproblem, das die Gastro oft hat, dass man natürlich das Köche nicht unbedingt pädagogisch geschult sind und dann hat man doch eine Verantwortung und ja, ich meine, das ist man natürlich als Vater, ich bin jetzt Papa von drei Kindern, das hat man ein bisschen einen Vorteil, weil natürlich, wenn der Lehrling mit 14, 15 zu mir kommt, dann spürt man das auch, hey, ich habe eine Verantwortung für den Menschen und ja, ich glaube schon, dass das auch integriert gehört in das Berufsbild, aber es ist natürlich alles ein wenig aufgeweicht und schwammig, also auch dass jeder im Endeffekt ausbilden kann, es kann jeder einen Betrieb führen, eine Küche führen, ja, ist schwierig. Also man muss schon einen Ausbilder haben, aber ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in Österreich ist es so, wenn einer in einem Betrieb, in einem Hotelbetrieb einen Ausbilder hat und du hast einen gelernten Koch angestellt, reicht es schon, dass ich Köche ausbilde. Und das ist eigentlich eine Frechheit.
Also es muss nicht der Koch selber sein.
Es geht gar nicht vegane oder vegetarische Lehre, das ist ein Blödsinn. Also da muss man bei der Wurzel ansetzen. Ja. Am Ende des Tages geht es darum, wir müssen strenger auswählen, wer darf eigentlich ausbilden. Weil ich bin überzeugt davon, dass das Tieren in Wien zum Beispiel großartig ausbilden würde. Die dürfen, für mich sollten sie auch ausbilden dürfen, dürfen sie aber nicht, weil es österreichische Küche machen klassisch. Mache ich aber auch nicht in Bootshaus und die darf trotzdem ausbilden. Aber es darf nicht jede Pizzeria und jede Würstelbude oder sonst was ausbilden. Also ich finde schon, wir geben ja ein Stück Kultur weiter an den Lehrling. Also stiftet auch Identität. Und das darf man nicht vergessen. Das ist schon wichtig. Und da ist es auch wichtig, wie man das lehrt und wie man das weitergeben. Nicht nur was.
Du hast einmal gesagt, du bist wie ein Fußballtrainer. Manchmal in der Küche. Jetzt war dein Vater mein Fußballtrainer, ich weiß, wie er war.
Oh yeah.
Ja. Hast du da was abgeschaut von ihm, würdest du sagen?
Nein.
War er auch dein Fußballtrainer? Wahrscheinlich schon, oder?
Ich überlege gerade, ich glaube, nur in der U8, also wirklich ganz lang her. Nein, kann ich mich eigentlich nicht erinnern, wie das war. Also war schon sehr streng, der Papa, und sehr emotional, sage ich mal, was aber auch wichtig ist, ja, um erfolgreich zu sein. Man muss ja Emotionen zeigen, und man muss aber auch wissen, wann es dann einmal vielleicht falsch war. Also kann man sich auch als Chef in einer Küche, wenn man jetzt vielleicht einmal Nahrungsmann ist, muss man das auch akzeptieren und sich entschuldigen. Und ich glaube, das wertschätzen die Leute dann eigentlich auch sehr. Aber ja, man ist ein Spielertrainer eher. Also ich bin schon aktiv im Geschäft. Ich muss nichts kochen, theoretisch. Also ich müsste jetzt, ich habe zwar jeden Posten besetzt, wenn wir gut aufgestellt sind, aber es erfordert dann doch mich, wenn ich neue Dinge mache, und ich brauche das auch für meine Glückseligkeit.
Bist du ein Springer manchmal?
Ja, auf jeden Fall. Ich stehe in der Spüle rein.
Ich glaube, das ist das Geheimnis, oder?
Ich bin der Erste, der Abwäsche ist, wenn der Abwäsche ausfällt, weil er irgendwie sich verletzt hat, weil er im Parken stand. Ich meine, da müssen schon drei Leute auf einmal ausfallen, aber trotzdem, ich bin dann der Erste, der drin steht. Und das ist auch okay. Also ich sehe mich auch schon als Springer, und ich brauche das mit den Händen arbeiten. Ehrlicherweise brauche ich das ein bisschen für meine Glückseligkeit. Nicht tagtäglich und Vollgas, also, aber hin und wieder braucht man das. Das darf man nicht vergessen. Man darf nicht als Koch nicht vergessen, warum man eigentlich dann den Beruf macht. Das vergessen dann viel oft Fernsehköche oder so.
Ja, bist du selber ja auch?
Nein, ja. Nicht so sehen wir nicht. Mehr.
Okay. Ein Stichwort hast du vorher gerade gegeben, das betrifft mich, nämlich vegane Ernährung. Findest du das schade, wenn man auf viele Lebensmittel verzichtet, oder ist das für dich auch reizvoll?
Ich glaube, ein Verzicht ist eher reizvoll und eine Herausforderung, aber es ist nicht, also ich bin halt überzeugt davon, dass man so ich bin überzeugt davon für mich, dass ich so koche in meinem Restaurant, wie es eben die Region hergibt und erfordert. Und das machen wir eben, bei uns ist es schwierig vegan. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt wenig landwirtschaftliche Fläche in Österreich. Und die Kuh, das Schaf und die Ziege geben uns die Möglichkeit, das Protein von der Wiese umzuwandeln. Natürlich läuft in der Milchwirtschaft extrem viel falsch. Also das ist mir alles bewusst. Ja, wir produzieren doppelt so viel Milch, wie wir eigentlich verbrauchen in Österreich, was komplett sinnlos ist. Stattdessen müsste man die Hälften produzieren und besser dafür die Qualität. Aber trotzdem ist das ein tolles Lebensmittel. Also ich persönlich möchte nicht auf Käse und Butter verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch nicht, dass das die oberste Prämisse ist, beziehungsweise dass die Leute moralisch im Vorteil sind. Glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist ethisch ganz korrekt, wenn man ein Tier schlachtet, tötet und ganzheitlich verwertet. Das ist ethisch nicht korrekt, wenn ich Tiere zusammensperre, Massentierhaltung, industriell schlacht und dann auch vielleicht nur die Filetstücke rausschneide und den Rest irgendwie was weiß ich
mache. Wegschmeißen.
Rausmache. Ja, immer. Ich glaube, dass das okay ist, aber ich kann ja auch nicht jemanden in der Arktis oder was weiß ich was im Norden oben erklären, der darf jetzt keinen Fisch mehr essen oder in Japan. Das wird nicht funktionieren, und das ist ein bisschen ein gesellschaftliches oder Thema. Ich glaube, wir haben halt die Wahl. Andere haben es nicht in Afrika. Die essen halt das, was sie haben. Oder auch in Japan zum Beispiel, die sind so weit weg von diesem Gedankengut, dass die da überhaupt nicht auf die Idee kamen, auf was zu verzichten. Die nehmen einfach alles, was sie kriegen können, weil die haben schon extrem viel Hungersnöte gehabt in den letzten Jahrhunderten. Also die haben das nicht vergessen, glaube ich. Und ja, aber es ist jedem persönlich selbst überlassen, natürlich. Und jeder soll so tun, wie er möchte. Allerdings ist es natürlich auch problematisch, wenn ich sage, wenn ich nur noch Leute habe, die sich selbst und ihre Persönlichkeit über alles andere stellen. Ich finde es problematisch, wenn ich mich triff zu einem Familienfest und dann isst der eine nur noch vegan und der andere isst vegetarisch und der eine ist Frutarier und der isst nur Fleisch, weil er die Vegetarier nicht mag. Ich meine, wo kommen wir hin? Also man soll sich selber nicht so wichtig nehmen und vielleicht einmal unterordnen und vielleicht einmal auch die Prioritäten anders setzen, dass man sagt, okay, vielleicht ist das wichtiger. Und dann gehe ich aufs Volkfest und ich muss ja das Brathändl nicht essen. Aber dann isse ich halt die Pommes und haue mir eine und habe eine Gaudi und zeige nicht meinen Finger auf die, die das Händl essen.
Ich habe den Maiskolben gewählt.
Das ist okay. Ja, es ist vollkommen okay. Aber ich will nur damit sagen, dass man auch mit dieser Individualisierung auch sehr viel Gemeinschaftliches zerstören.
Absolut, gebe ich dir natürlich recht. Du hast es eh super angesprochen, es geht ja um die Massenproduktion, die ja, das Problem ist.
Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ja, auch, also, ja, es geht, es ist ein komplexes Thema. Also,
sehr.
Füllt einen ganzen
sehr. Podcast. Bist du froh, dass du da auf einem ganz anderen Level bist, sozusagen, und auch mit dieser marktfrischen Saisonküche was Tolles kreieren kannst?
Na, also ich wünsche mir, ich bin schon froh, dass ich das weiß und dass ich das machen kann. Ich wünsche mir das natürlich für alle und es tut sich eh was. Also ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch, auch für die Zukunft gestimmt. Es passiert eh viel. Also jetzt gibt es Dinge mittlerweile auch zum Kaufen, wo ich sage, wow, toll, ja. Es gibt, was weiß ich, es gibt den Blattspinat im Supermarkt, es gibt Kimchi, es ist super. Also
aber anders super. Gefragt, würdest du auch so wie der Jamie Oliver zum Beispiel, blödes Beispiel, aber wurscht, eine Schulküche betreiben, die dann zeigt, wie es anders geht und in den Kosten aber trotzdem so funktioniert, wie die Schulküchen funktionieren müssen?
Nee, ich glaube, man muss schon ein paar Schrauben drehen. Also ich würde das, habe das schon immer angesprochen. Leider ist halt der Tag mit 24 Stunden irgendwie zu kurz. Stimmt. aber ich würde gerne was verändern in der Gesellschaft, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit kriegen könnt. Also man müsste da wirklich von oben herab die Veränderung herbeiführen. Du kannst nicht von Leuten oder von einer alleinziehenden Frau verlangen, dass sie jetzt fürs Kind irgendwie für die Schule ist nur 5 Euro mehr zahlt. Weiß ich nicht. Also es muss natürlich leistbar bleiben. Die Leute, die es nicht haben, müssen gestützt werden, die müssen mitgezogen werden. Das macht ja unsere Gesellschaft aus, dass wir auch Leute mitziehen in der Gesellschaft, die vielleicht nicht so viel haben. Aber trotzdem soll es nicht ausschlaggebend sein, dass wir schlechte Qualität liefern und das ist teilweise wirklich eine Oberkatastrophe. Also Gemeinschaftsverpflegung wäre extrem wichtig, hohes Niveau wäre extrem wichtig. Da fehlt es nicht nur an den guten Lebensmitteln und an dem Geld. Ich glaube, 1 Euro mehr war schon viel. Es fehlt auch an der Ausbildung für die Leute.
Und an der Kreativität?
Ja, auch auf jeden Fall. Es fehlt einfach eine richtige Fortbildung, dass die Menschen nicht nachdem sie eine Lehre gemacht haben oder eine Ausbildung, dass das nicht abgeschlossen ist für ein Leben. Mhm. Es geht jeden Tag weiter. Ich lerne jeden Tag aufs Neue. Mhm. So muss man vorangehen. Und ja, sicher an der Kreativität auch, aber ich brauche nicht immer kreativ sein. Ich kann einfach einmal einen Kirschmann machen für die Kinder. Mhm. Großartig, ist vegetarisch, ist ein bisschen süß, ist voll okay. Ja. Dann mache ich halt eine lässige Suppe vorweg noch. Mhm. Und die Kinder haben eine Gaudi und das koche ich allein für 1000 Leute, wenn ich möchte. Ne? Also im Endeffekt, ja. Wenn ich die Gerätschaften dazu habe, da gibt es tolle, also gibt es super Öfen, die sind wirklich klasse, also die Technik gibt es und schon viele Möglichkeiten. Die müssen wir jetzt auch ausnutzen, damit wir es besser gestalten für uns Menschen. Ja.
Lernt dein Team solche Basics? Zeigst du das deinen Lehrlingen, die zu dir kommen in die Küche?
Also wir haben jetzt da so ein Rad für uns gefunden. Also ich war nicht immer zufrieden. Es war natürlich auch immer viel Druck drauf bei uns die letzten Jahre. Wir haben aber jetzt da ein paar Leute freigeschaufelt. Eine Sous-Chefin von mir macht immer in der Früh einen Dienst gemeinsam mit den Lehrlingen, die wechseln sie dann ab. Also die machen jeden Posten durch, die machen Frühstück, die machen Personalessen eben mit der Sous-Chefin gemeinsam. Und gerade beim Mitarbeiteressen ist es ein Thema, wo ich sage, da muss man genauso die Saison spielen. Das muss einfach sein und das gibt es vielleicht nicht jetzt im Restaurant, aber das müssen wir trotzdem kochen. Da gibt es dann einmal ein Paprikahändl mit Spätzle, da gibt es ein Gulasch. Das müssen die Kinder. Das muss aus dem FF gehen. Das kann einmal ein Toast Hawaii sein, also okay. Ja.
Und du isst gern mit. Aber du isst das Personalessen ganz
gut. Ja, klar. Ganz normal mit, ja? Sicher müssen sonst. Mhm. Also bei uns gibt es auch nichts anderes.
Ich würde jetzt gerne auf ein Thema kommen, Robert. Und zwar, du bist Koch des Jahres 2023, beziehungsweise ihr seid Koch des Jahres. Das habe ich auch schon irgendwann einmal gehört, dass so ein Kochen immer wir ist.
Ja,
definitiv. Wolltest du immer in einer Sache der Beste sein? Oder passiert sowas?
Ja, nein. Also ich glaube, man muss immer Ziele haben. Also nicht nur langfristige, sondern mittelfristige, kurzfristige Ziele. Und man darf die nie aus den Augen verlieren. Das war nie das Ziel, das war nie der Plan mit 4 Hauben und was weiß ich und Koch des Jahres. Also da, wie wir da jetzt angefangen haben, aber wir haben uns entwickelt und irgendwann entsteht natürlich dieser Gedanke, es wäre doch eigentlich schön und eigentlich nett. Und dann reden schon viele Kollegen, hey, bist das nicht heuer oder wie auch immer. Und, und dann irgendwann einmal, ja, war vielleicht doch ganz nett, ja, war ganz schön. Und wenn man dann ein Ziel irgendwann einmal ausspricht, dann wird es auch. Und dann habe ich halt auch, ich glaube etwa 23, habe mir unsere HR-Managerin sozusagen, habe ich gefragt, was willst du eigentlich noch erreichen? Und sie so, keine Ahnung, weiß nicht, ich möchte, ja, vielleicht möchte ich mein Koch des Jahres werden.
Und dann weißt du es. Ja. Aber dann fragen
die letzte Frage, die
was
letzte
willst du
Frage,
eigentlich noch erreichen?
Was willst du noch erreichen? Was ist das nächste Ziel?
Naja, wir sind nie am Ende. Mhm. Also man ist nie am
Ende. Das wäre auch traurig.
Also es ist eine ständige Weiterentwicklung auch beim Kochen. Also wir versuchen jeden Tag aufs Neue wieder ein bisschen besser zu werden. Besser zu werden heißt aber nicht immer nur mehr Druck machen und nur mehr drauf Schippe drauflegen, sondern auch die Art und Weise, wie man besser wird. Ja. Also der Weg ist auch wichtig, dass er qualitativ ist, auch nicht nur für mich, sondern auch für die Mitarbeiter. Und ja, was wollen wir noch erreichen? Also wir haben auf jeden Fall mehr Ziele als Hauben und Sterne. Das ist aber auch wichtig, muss man schon auch sagen. Für den Betrieb ist es schon sehr wichtig auch. Aber wie gesagt, der Weg ist mir eigentlich auch sehr wichtig. Lehrlingsausbildung, vielleicht in der Gesellschaft noch ein bisschen was mitgeben. Verändern wäre wichtig, glaube ich. Ich glaube, ich habe viel Kompetenz und Wissen mittlerweile, dass ich die Leute da in Oberösterreich oder in Österreich viel helfen könnte, ein bisschen qualitativ besser zu essen, auch die Kinder. Ja. Also das ist so, sind so Ziele, Pläne. Natürlich, der Michelin kommt zurück, also irgendwas werden wir schon reißen.
Und ein drittes Restaurant haben wir am Anfang auch angeteasert. Vielleicht erzählst du uns darüber auch noch kurz was.
Wir haben zwei Hotelbetriebe im Endeffekt, die Post am See und das Traunsee, das Hotel am See sozusagen. Mit dem Bootshaus das Fine Dining, dann haben wir noch Koch-Magenisser-Menü, also Halbpension sozusagen. Wir machen Frühstück in beiden Häusern. Wir machen die Poststube mit dem Wirtshaus, also klassisches Wirtshaus, Schnitzel, Gulasch, Beischl, genauso gut wie ein paar innovative, coole Gerichte. Wir machen auch Bouillabaisse und so weiter. Und jetzt haben wir noch ein drittes Restaurant. In einem Monat sperren wir es ungefähr auf, im Juni. Die Belle Etage. Also Belle Etage war früher immer das Vorzeigewohnzimmer sozusagen im um 1900 herum in Wien. Und es soll ja auch sozusagen ein Wohnzimmer sein. Wir sehen es als Wohnzimmer für nicht nur für unsere Hausgäste, sondern auch für Leute, die von außen reinkommen. Wir haben also richtig coole Bar im Mittelpunkt und eine offene Küche mit einem Holzkohlegrill. Und alles können, nichts müssen. So, glaube ich, ist die Zukunft da in den abseits der Fine-Dining-Restaurants, dass man à la carte Karten hat, wo man sich mal was bestellen kann, eine Kleinigkeit, alles zum Teilen, Sharing, keine eigenen Teller. Das kriegt nicht jeder, das ist mein Teller. sondern es gibt alles in die Mitte zum Teilen. Man kann eine Flasche Wein trinken, einen lässigen Cocktail, ein bisschen was vom Holzkohlegrill, vielleicht das Sashimi und höchste Qualität natürlich. Also der rote Faden zieht sich in allen Outlets, auch wenn es keine Outlets sind, durch eigentlich.
Also es gibt wieder viel zu tun.
Ja,
auf jeden Fall. In deinem, in eurem Leben.
Ich habe ein tolles Team und es besteht alles aus Köchen, die bei mir sozusagen gearbeitet, gelernt haben und sozusagen denen gebe ich die Richtung vor und dann dürfen sie sich aber auch selber entfalten. Ne?
Wunderbar. Vielen Dank.
Dankeschön.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.